If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufitz.
Zu Gast ist wieder Marc Gruppe von Titania Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonspur, der Hörbuchtalk mit mir, Dirk Kaufels. Alle unter euch, die beim letzten Mal schon dabei waren, warten vermutlich schon gespannt auf den heutigen zweiten Teil meines Interviews mit dem Hörspielmacher Marc Gruppe von Titania Medien. Solltet ihr die letzte Episode von Tonspur verpasst haben, kein Problem, denn ihr könnt diese noch überall kostenlos anhören, wo es Podcasts gibt. Marc hatte mir von den Anfängen von Titania Medien berichtet und von den ersten engagierten Sprecherinnen und Sprechern. Er hat mir erzählt, wie Stoffe ausgewählt werden, die das Label vertont und wie die sehr beliebte Hörspielserie Anne of Green Gables entstanden ist. Nun geht es endlich weiter und ich kann versprechen, dass Marc noch einige spannende Dinge zu berichten weiß. Begeben wir uns also wieder nach Hilden ins Tonstudio von Titania Medien. Anne of Green Gables ist ja nicht die einzige Hörspielserie für Kinder. Du hast ja schon gesagt, ihr macht jedes Jahr einen Weihnachtsklassiker. Also ihr habt euch den großen Klassikern für Kinder angenommen. Ist es für dich ein Unterschied, für Kinder zu inszenieren?
Also ein Unterschied vielleicht nicht unbedingt, weil ich da so viel Erfahrung habe. Also ich habe ja als Darsteller so viel für Kinder gespielt, habe sehr viel Theater auch inszeniert für Kinder und dadurch und eben viel Kindertheaterstücke auch geschrieben. Daher weiß ich, das ist das strengste Publikum von allen.
Also das ist auch gut so.
Das ist perfekt und genau so, das wünsche ich auch wirklich jedem, der Regie macht oder so. Man muss da mal durch. Gerade, da, also das schult. Das schult. Kindern kannst du nicht irgendwas vorsetzen. Die sind unglaublich kritisch und sehr genau und die sagen auch sehr ungefiltert sofort, wenn ihnen irgendetwas nicht gefällt. Und nur so lernt man es. Und das ist eine sehr gute Schule, durch die ich da gegangen bin. Insofern ist es jetzt nicht so der Unterschied generell, weil ich glaube, dass ich das schon adaptiert habe für die anderen Produktionen auch. Aber ich sag mal so, uns bereitet es einfach sehr viel Freude, diese Sachen zu vertonen, wenn mal, ich mag den Grusel auch total gerne, aber es ist auch mal sehr wohltuend, wenn es mal um ganz andere Dinge geht, um herzerwärmende Dinge und auch mal ein bisschen geweint wird im Studio, weil es so schön und so rührend ist und das bedeutet mir einfach sehr viel.
Und viele dieser Themen, die ihr bedient, also Pinocchio, die Schneekönigin, Alice im Wunderland und so weiter und so fort, die gibt es natürlich zuhauf. Also es gibt Lesungen, es gibt inszenierte Lesungen, das heißt, es liest einer mit vielen Geräuschen, es gibt Hörspiele, es gibt sogar Musicals. Warum sollte man denn euer Hörspiel hören?
Es sind eben sehr atmosphärisch eigene Produktionen geworden, denke ich. Also das speist sich natürlich gerade bei diesen Kinderhörspielen aus dem, was Stefan und ich selber gehört haben als Kinder und was uns da gefallen hat. Und die Ästhetik, die wir dann für uns selber entwickelt haben, die kommt natürlich aus diesen Produktionen von Konrad Halver, von den Dingen, die Dagmar von Kommin bei Europa gemacht hat, später auch bei der Deutschen Grammophon inszeniert hat, die wunderbaren Sachen, die Frau Körting gemacht hat bei Europa. Das sind natürlich die Sachen, die einen geprägt haben. Und daraus entwickelt man dann im Laufe der Jahre einen eigenen Stil. Und ich denke, das fällt schon aus dem Rahmen, was wir da machen. Es sind sehr opulente Produktionen, die sind sehr spielerisch von den Dialogen. Da achte ich bei der Regie ja sehr drauf, dass das sehr ineinander geht, das Spielen miteinander. Es wird ja größtenteils einzeln aufgenommen, also jeder Schauspieler einzeln aufgenommen, dass man wirklich mit jedem das so gut die Szenen spielt, dass es hinterher so ein komplettes Ganzes wird, wo dann eben auch, wie im Fall der Zauberer von Oz, Dorothy und die Vogelscheuche, der Blechmann, der Löwe, dass die also ein Team werden und als solches eben auch wahrgenommen werden können in dem Hörspiel. Also mir ist es wichtig, dass es bunt ist, dass es die Kinder einfängt, mitnimmt, dass es die dramatischen und die ruhigen Passagen eben gut begleitet und an der Hand nimmt und man als Erwachsener aber auch Spaß dran haben kann. Und das ist tatsächlich die Rückmeldung, die wir ganz oft bekommen, dass also Eltern uns schreiben, die mit den Kindern diese Hörspiele gehört haben und gesagt haben, in ihren E-Mails geschrieben haben, dass sie das ganz toll fanden, dass es für den Erwachsenenhörer auch so viel bietet und sie eben selber auch so viel Spaß hatten.
Stört dich so ein bisschen dieses Vorurteil, dass es ja bei dem einen oder anderen konservativen Buchhändler oder der einen oder anderen konservativen Buchhändlerin geben mag, dass Hörspiel so ein bisschen mit Trivialität gleichgesetzt wird und die hohe Literatur sind dann eher die Lesungen? Also begegnet dir dieses Vorurteil?
Das ist uns früher sehr oft begegnet, wie wir da noch auf den Buchmessen selber ausgestellt haben und wie wir auch mehr als heute Kundenkontakt, also da nehme ich jetzt den Buchhändler als natürlich auch eine Art von Kunden mit rein. Da haben wir das tatsächlich sehr oft erfahren. Auch eine Zurückweisung, was die grafische Gestaltung unserer Hörspiele betrifft. Das ist natürlich auch angepasst an die Sehgewohnheiten der Hörspielhörer, die so in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind. Da war ja ganz klar, dass jetzt die Langspielplatte in so einem klassischen Kinoplakate-Illustrationsstil gehalten war. Und das finden Stefan und ich im Übrigen auch eine sehr schöne Art und Weise, das, was drin ist, zu verpacken. Das ist allerdings tatsächlich ein Illustrationsstil, den nicht jeder Buchhändler so besonders schön findet und den dann auch diese Buchhändler genau mit dem, was du sagst, mit Trivialität gleichsetzen.
Genau. Was völlig falsch ist und auch nicht angebracht. Ich kann das bestätigen. Ich finde eure Hörspiele großartig inszeniert und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute hier bin. Man sieht auch immer wieder, dass ihr wirklich mit unglaublich tollen Namen der Branche zusammenarbeitet. Also euer Ensemble ist ja beachtlich. Wen das mal interessiert, dem kann ich nur empfehlen, schaut mal auf der Homepage von Titania Medien, da sind all die Sprecherinnen und Sprecher aufgeführt. Das sind wirklich Namen von Rang. Wie kommt ihr denn an all diese Sprecher ran?
Also das hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre so schneeballsystemmäßig hat sich das so vermehrt. Ich habe heute, weil ich dachte, dass so eine Frage kommen wird, ich habe nochmal gezählt, also es sind aktuell tatsächlich 334 verschiedene Schauspieler und genau wie du sagst, teilweise leider schon verstorben, aber so viele tolle Stimmen aus unserer Kindheit
auf
auch
dabei.
Auf eine
muss ich auch gleich noch zu sprechen kommen.
Sehr gerne.
Du ahnst auf wen, aber...
Ja, es gibt einen großen Sack an Anekdoten zu all diesen Aufnahmen. Nein, also wir haben uns von Anfang an natürlich jede Menge Träume erfüllt, indem wir also Stimmen ins Studio geholt haben, die uns als Kinder schon begleitet haben, die uns positiv aufgefallen sind. Und so kam dann eins zum anderen. Also wir sind ja ganz nette Jungs, wie man immer sagt. Und die Zusammenarbeit gestaltet sich in 99,9% der Fälle auch immer total angenehm. Und so wird man weiterempfohlen. Und der eine kennt noch den oder ist verheiratet mit dem oder das Kind spricht auch. Und so geht das dann weiter. Und auf einmal steht man da und denkt, 334 verschiedene Schauspieler, wie konnte das passieren?
Und gibt es eine Schauspielerin oder einen Schauspieler, die oder den ihr gerne mal begrüßen würdet in eurem Studio?
Also da müsste ich aktuell jetzt, ich fürchte, das wird leider auch wieder nichts werden, genauso wie wir da auch andere leider verpasst haben. Also Stefan und ich, wir lieben die Lieselotte Pulver so.
Ja, ja, klar. Wer tut das nicht? Das also, wäre wirklich ein Traum.
Das wäre so toll, wenn man mit Lilo Pulver nochmal was machen könnte. Ich fürchte, es ist fast ausgeschlossen. Wir hatten Projekte dieser Art jetzt schon öfter und es ist tatsächlich so gewesen, dass die... dass die Schauspieler uns da unter den Händen quasi weggestorben sind. Ich bin ein ganz großer...
Das hoffen wir bei Lilo Pulver natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall. Also hoffentlich wird sie noch lange, lange leben und vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, was zusammen zu machen. Das wäre natürlich wundervoll.
Das kann ich sehr verstehen.
Also ich bin ein ganz großer Ruth Leuwerick-Fan.
Die kenne ich gar nicht.
50er, 60er Jahre eine Schauspielerin, die berühmt ist für die Trapp-Familie zum Beispiel. Hat sie diese, aber ganz viele andere Sachen auch. Mit O.W. Fischer hat sie in Ludwig II. Die Sissi gespielt. Und also wunderbar. Mit einer wunderbaren Stimme gesegnet. Und die hat irgendwann in den 80er Jahren das auch den Beruf an den Nagel gehängt. Aber ich habe immer diese Autogrammadresse aufgehoben und gedacht, wir müssen diese tolle Stimme vors Mikro holen. Und dann hatten wir vor einiger Zeit eine ganz tolle Partie und wollten es tun. Und ich google den Namen und sie war 2 Wochen vorher gestorben.
Ach, wie schrecklich.
Ich hatte es gar nicht mitbekommen.
Also ich drücke die Daumen, dass das jetzt ein bisschen besser läuft in Zukunft. Aber ihr habt ja schon viele tolle Stimmen gehabt im Ensemble. Kommt das vor, dass du Namen auch Geschichten auf den Leib schneiderst? Also dass du irgendwie eine Schauspielerin hast und sagst, die muss jetzt unbedingt mal dabei sein und dann schreibe ich jetzt irgendwas und mach das möglich.
Auf jeden Fall. Also das kommt eigentlich laufend vor. Eine ganz spezielle Produktion war zum Beispiel die Lodoiska. Da haben wir ja mit der, ich weiß nicht, du kennst du vielleicht auch, die Märchenbraut.
Ja, natürlich, klar. Ja, natürlich. Ja. Also wer kennt sie nicht?
Die wunderbare Fernsehserie, eine tschechische Produktion. Ja, und da haben wir mit der Märchenbraut ja gearbeitet, die ja verheiratet ist und in Düsseldorf wohnt. Das ist ja eine slowakische Schauspielerin. Und die hatten wir zuvor kennengelernt. Und da habe ich auch zum Stefan gesagt, wir müssen unbedingt was für die Jana Nadjova schreiben. Und da fiel mir diese Geschichte ein, die ich aus meinem Studium tatsächlich kannte, weil das Bestandteil meiner Magisterarbeit, glaube ich, sogar gewesen ist. Oder es war ein Referat. Auf jeden Fall hatte ich diese Geschichte, die wir dann da vertont haben, für eine Arbeit an der Uni mal herangezogen. Und da war eben genau eine Rolle dabei, die einen osteuropäischen Akzent brauchte. Eine sehr schöne große Frauenrolle. Und das haben wir dann der Jana Nadjova vorgestellt. Und die war ganz aufgeregt, dass sie jetzt nach so langer Zeit mal wieder was mit Schauspiel machen sollte und war aber gleich Feuer und Flamme dafür. Und es war dann sehr, sehr schön, dass wir dann die Susanne Uhlen, die große deutsche Schauspielerin, dann auch ins Boot holen konnten. Mit der hatten wir schon ein paar Mal gearbeitet. Die hat unter anderem auch die Schneekönigin bei uns gesprochen. Mhm. Dass die Susanne Uhlen war ja die deutsche Stimme von der Märchenbraut. Aber die beiden haben sich natürlich nie kennengelernt.
Ach, also, das ist witzig, das wusste ich auch gar nicht.
Und das war so wunderbar. Wir machen nicht so häufig Ensembleaufnahmen, aber da haben wir natürlich mal eine gemacht, dass die beiden Damen sich kennenlernen konnten. Und das war ein großes Hallo. Da war noch der Express aus Düsseldorf hier und da waren große Zeitungsartikel. WZ hat was geschrieben und so, dass sich also die Originalmärchenbraut mit ihrer Stimme hier bei Titania Medien getroffen hat. Und das ist den beiden Damen schon auf den Leib geschrieben worden. Und ich mach das sehr häufig und mache das sehr gerne.
Und eine andere Dame, das muss ich jetzt erwähnen, weil das ist eine meiner absoluten Lieblingsstimmen aller Zeiten wahrscheinlich. Ich werde sie immer lieb haben, diese Stimme. Leider mittlerweile auch verstorben. Das ist Marianne Wischmann. Und der hast du auch etwas auf den Leib geschrieben. Vielleicht für die Hörer da draußen, Marianne Wischmann ist die deutsche Stimme gewesen von der blauen Elise, von Miss Piggy, von Sylvia Fine.
Die deutsche Stimme von Maria Callas.
Ach.
Das ist ja ein Gag, den ich in dem Interview mit ihr auch verbraten habe. Da hat sie, glaube ich, auch sehr drüber gelacht. Ja, Maria Callas hat ja nach ihrer Gesangskarriere einen Film mit Pasolini gemacht, Medea. Und da hat Marianne Wischmann sie synchronisiert. Und es ist natürlich so lustig, dass man von sich sagen kann, ich bin die deutsche Stimme von Maria Callas.
Das passt aber.
Ja, ich glaube, da habe ich sie auch damals auf eine Idee gebracht, dass sie das dann, ja. Und Olivia de Havilland hat sie gesprochen in Wiegenlied für eine Leiche. Hm. Und ja, also rauf und runter, Ingrid Bergmann hat sie gesprochen. Also das ist eine so reiche Synchronkarriere gewesen. Und wie Stefan immer sagt, Marianne Wischmann hat uns von Anfang an begleitet. Ja. Über alles, was du erwähnt hast, bis eben die Nanny, die Sylvia Fine, die Mutter von der Nanny. Und es war ganz klar, dass die kommen musste. Und es war nicht einfach, Marianne Wischmann zu uns ins Studio zu bekommen. Das muss ich sagen. Sie war unglaublich nett, aber es war wirklich schwierig, einen Termin zu finden. Und sie hat sich auf eine wirklich sympathische Art und Weise hat sie sich auch sehr bitten lassen. Und das war aber...
Na, die Stimme ist auch ein bisschen Diva und das finde ich auch gut so.
Ja, aber das war überhaupt gar kein Problem, weil da eine so große Verehrung ihr von unserer Seite entgegenschlägt. Das hat man wirklich da gerne investiert. Wir haben ja dann etwas ersonnen, wo sie mit Edith Schneider, der anderen, übrigens Edith Schneider, Erzählerin in Die Märchenbraut. Die hat ja immer diese Einführungstexte gesprochen, was in der letzten Folge passiert ist. Und vieles andere, deutsche Stimme von Doris Day und in Harry Potter Film ja auch in den ersten Teilen dann noch die Professorin. Maggie Smith hat sie da synchronisiert, die sie auch sonst oft gesprochen hat. Ja, und das ist ja die andere große alte Dame der Münchner Synchronszene neben Marianne Wischmann gewesen. Und wir haben eben zufällig was gerade gehabt, was eben so zwei große ältere Damenrollen beinhaltete. Die Folge heißt Der Hexenfluch. Und auch mit Edith Schneider war das nicht ganz so einfach, da einen Termin zu finden, aber wir haben es dann geschafft und das haben wir in München tatsächlich im Ensemble aufgenommen. Und eine ganz nette Geschichte noch nebenbei. Die beiden waren ja schon seit ewigen Zeiten in München, sind beide nicht in München geboren. Die eine in Düsseldorf, die andere in Essen, haben in Hamburg Theater gespielt, in Berlin Theater gespielt, sind dann irgendwie in München gelandet. Und die trafen sich also bei uns im Studio und es war wunderbar. Es war ein toller Sommertag. Marianne Wischmann mit knallrot oder auberginefarben gefärbten Haaren, einer riesigen Puck-die-Stubenfliege-Sonnenbrille, ganz in Weiß, ganz in Leinen, schwebt ins Studio, überall Schmuck. Und dann kam Edith Schneider, blaue, riesige Sonnenbrille, blonde Haare, ganz in Weiß, in Leinen, überall Schmuck. Die beiden sahen aus wie ein ABBA-Duo, blond und rothaarig mit diesen weißen Klamotten in der Spätphase der Karriere, sage ich jetzt mal. Es war ein Hammer. Und die hatten sich noch nie getroffen in München bei der Arbeit. Und die eine sagte zur anderen, seit wann bist denn du hier? Und die sagte, ja, seit den 70ern schon. Und die andere sagte, das kann doch nicht sein. Ich habe da so viel Synchronregie auch gemacht. Warum hast du nie bei mir? Ja, und dann hinterher kam sie darauf, dass es wahrscheinlich das gleiche Fach war und immer entweder nur die eine oder die andere bestellt wurde und die sich deswegen nie getroffen hatten.
Hier kommen Marianne Wischmann und
Edith Schneider.
Achtung, Georgia. Noch 3, 2, 1, los.
Und da sind wir auch schon wieder. Hier ist Georgia Garrett, hier ist Radio Newport. Morgen feiert man überall im Land Halloween. Für viele ist dies ein besonderes Fest, dem man mit Freude entgegenblickt. Für die beiden Damen, die hier bei mir im Studio sitzen, ist es hingegen ein Tag, dem sie Jahr für Jahr mit Angst begegnen. Denn sie sind die letzten Nachkommen Junker Harpers, des berüchtigten Hexenjägers und vermeintlichen ersten Opfer des Fluches, den Katrina Van Kampen, wie wir gerade hörten, noch auf dem Scheiterhaufen ausstieß. Herzlich willkommen, Emily und Abigail Harper.
Danke, Miss Garrett. Es ist ja so reizend von Ihnen, uns in Ihre Sendung eingeladen zu haben.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, denn meine Hörer und ich sind natürlich begierig, darauf zu erfahren, wie sich der Fluch auf das Schicksal Ihrer Familie ausgewirkt hat.
Wenn man an die Macht von Flüchen glaubt, dann leiden wir wohl noch immer darunter, was Katrina Van Kampen unserem Urahnen androhte.
Oh, es blieb also nicht bei jenem ersten Todesfall, dem von Junker Harper?
Nein, beileibe nicht. Aber ich denke, dazu möchte sich sicherlich liebend gern meine ältere Schwester Emily äußern. Denn sie ist die Expertin, was dies betrifft, und führt seit vielen Jahren unsere Familienchronik.
Miss Harper?
Nun, der Tod von Junker Harper ist mittlerweile nahezu 300 Jahre her. Und in dieser Zeit waren gehäuft Todesfälle in der Familie zu beklagen, die sich entweder an Halloween ereignet haben oder deren Ursachen mit diesem Datum in einem Zusammenhang standen.
Interessant. Was bedeutet das genau?
Naja, es kam beispielsweise vor, dass einer der Harpers am 31. Oktober einen Unfall erlitt, an dessen Folgen er dann erst später verstarb.
Welcher Art waren denn die Todesfälle, die sich um Halloween in Ihrer Familie ereigneten?
Ausgesprochen unterschiedlich, Miss Garrett. Sollte tatsächlich Katrina Van Kampen dahinter stecken?
Aber wie kannst du so etwas sagen, Abigail? Selbstverständlich steckt sie dahinter. Daran kann doch nun wirklich keinerlei Zweifel bestehen.
Meine Schwester ist, wie Sie gerade hörten, eine große Verfechterin dieser Theorie. Also, sollte tatsächlich Katrina etwas mit diesen vielen Todesfällen zu tun haben, so ist ihr Wirken ausgesprochen kreativ zu nennen. Denn nicht ein Todesfall glicht dem anderen.
Also starben ihre Verwandten nicht alle durch? Na, beispielsweise durch Feuer, wie Junker Harper.
Aber nein. Es waren Unfälle dabei, dass jemand von der Leiter fiel, auch Autounfälle in neuerer Zeit. Einer stürzte die Treppe hinab, ein anderer wurde vom Blitz getroffen. Aber auch Krankheiten.
Krankheiten, die zumeist im Oktober ausbrachen. Ende Oktober.
Und so weiter und so fort.
Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Gruselkabinett, beziehungsweise aus der Serie Gruselkabinett. Die Fans lieben ja diese Serie und das ist auch so euer großes Standbein. Ist denn ein Ende in Sicht?
Also von uns aus nicht.
Das höre ich jetzt sehr gerne, finde ich super. Wenn du ein Hörspiel produzierst, würde mich jetzt mal interessieren, wie lange sitzt du denn an so einer Produktion? Also wie entscheidest du auch, es kommt ja irgendwann der Punkt, da ist eigentlich alles schon fertig, die Geräusche sind drin, die Musik ist drin, die Räume sind drin, die Sprecher sowieso. Dann kommt ja irgendwann ein Punkt, da muss man entscheiden, so jetzt ist gut, das geht jetzt ins Presswerk, das wird jetzt gemastert. Also wann kommt der Punkt und wie lange dauert der Prozess dahin?
Also der Punkt kommt bei uns üblicherweise am Tag vor dem Mastering. Und es ist immer... Ich finde das sehr schön, dass du mich das fragst. Es ist immer ein schlimmer Moment, wo man das Baby dann loslässt und sagt so, jetzt ist es genau wie du sagst, jetzt ist es gut. Besser geht's jetzt im Moment nicht. Und das ist jetzt das, wo wir, also jetzt der Carsten tontechnisch, Stefan und ich, was alles betrifft, ja sagen. Und dann geht es nach Düsseldorf zu Michael Schwabe ins Mastering-Studio. Und dann wird dann da nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist und gegebenenfalls optimiert und dann ist die Sache erledigt. Dann höre ich das Master nochmal ab und ich höre es dann nochmal, wenn die CD gepresst ist und dann war es das dann leider.
Gibt es so Momente, dass du hinterher gedacht hast, da wäre ich nochmal gern dran gegangen oder das ist jetzt nicht so optimal gelaufen? Gab's das schon?
Ich habe immer die Angst, dass es diesen Moment gibt, deswegen höre ich die eigenen Sachen nicht so gerne. Das, ich glaube, da bin ich auch im Boot mit vielen Interpreten und auch mit vielen Regisseuren. Ich habe immer Angst, das nochmal anzufassen, weil ich genau denke, ach, was ist denn jetzt? Dann fühle ich mich den ganzen Tag dann schlecht, wenn ich dann auf einmal denke, ach, was hast du denn da damals gemacht? Manchmal, ich hatte jetzt letztes Jahr ein großes Radiointerview, da ging es um das Bildnis des Dorian Gray und das ist ja auch schon eine ganze Zeit lang wieder her. Das ist ja irgendwie in den Gruselkabinett 30er Folgen und das ist also so lange her, das ist ja 120 Folgen her. Das musste ich tatsächlich mir nochmal anhören, weil ich ansonsten da nicht großartig etwas hätte zu sagen können. Und tatsächlich ist es so, wenn ich dann mal was höre, bin ich eigentlich immer ganz glücklich und zufrieden mit dem, was ich höre. Und im Gegenteil, manchmal muss ich ja auch so Hörproben raussuchen, die jetzt fehlen und irgendwer will da was haben und dann höre ich ja immer noch mal so 5 bis 7 Minuten rein in eine Produktion und wähle eine Stelle aus. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass ich dann am Ende denke, ach ja, wenn ich jetzt nicht so viel zu tun hätte, würde ich tatsächlich auch gerne weiterhören. Wenn man 17 Produktionen im Jahr macht, man ist ja immer schon ein bisschen weiter als der Hörer mit den Dingen und man vergisst ja auch so viel.
Ja, das geht mir auch so. Ganz besonders ist eure Verbindung zu den Fans. Die lieben euch ja sehr. Nicht umsonst seid ihr auch des Öfteren schon mit dem Hörkules, das ist der Publikumspreis des Deutschen Buchhandels, nominiert bzw. ausgezeichnet worden oder auch dem Hörkulino. Was bedeuten euch die Fans und wie interagiert ihr mit dem Publikum?
Also man macht das ja fürs Publikum. Natürlich auch für die eigene Belustigung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber im Grunde genommen, man möchte ja eine möglichst große Hörerschaft glücklich machen mit dem, was man da tut. Insofern sind uns natürlich die Hörer sehr lieb, wert und teuer und haben uns ja auch dahin gebracht, dass es uns immer noch gibt. Also so viele Weggefährten sind mittlerweile in ganz anderen Branchen tätig. Die Hörspiellabels gibt es nicht mehr und Produktionen sind eingestellt worden und. Und das ist uns glücklicherweise alles erspart worden. Und da kann man dem Hörer ja auch nur sehr dankbar sein. Und insofern versuchen wir den Hörer natürlich auch, so gut es geht, mit neuen Dingen zu bestücken und auch natürlich mit dem, was er an Lob und Tadel hat, auch wahrzunehmen und das natürlich auch zu beherzigen.
Mhm. Und wie ist das mit Social Media bei euch? Wer macht das?
Also die Texte für Social Media schreibe in der Regel ich. Und Stefan ist aber tatsächlich derjenige, der sich dann hinsetzt und die Bilder raussucht und das dann da postet und auch die weitere Abwicklung macht. Wir haben jetzt seit, ich glaube, einem guten Jahr haben wir jetzt noch jemanden im Team, die Daniela Gehrmann, die sich sehr hingebungsvoll den Rezensenten widmet und auch den Hörerfragen widmet, weil es einfach mittlerweile zu, also es ist, wir sind nach wie vor im Grunde genommen ein Zwei-Mann-Betrieb und mit aktuell 227 Produktionen im Programm ist der organisatorische Aufwand einfach so groß, dass man nicht mehr zu allem kommt. Mhm. Und da haben wir uns Hilfe geholt und die Daniela macht das ganz, ganz großartig.
Damit hat sich eigentlich die nächste Frage erübrigt. Ich wollte nämlich fragen, wie er das überhaupt schafft, den Laden am Laufen zu halten. Weil jeder, der sich damit auskennt, weiß auch, allein diese ganze organisatorische Sache ist unglaublich aufwendig. Die Verträge, die Abrechnungen, Honorarabrechnung, die macht ihr auch noch selbst, oder?
Naja, da gab es ja jetzt diese schöne Veränderung, dass wir jetzt die Schauspieler alle sozialversicherungspflichtig beschäftigen müssen. Das ist ja eine Gesetzesveränderung, die ja auch nochmal die ganze Sache in der Produktion sehr viel teurer gemacht hat und auch den organisatorischen Aufwand noch größer gemacht hat, weil man natürlich jetzt von jedem die Krankenkasse noch abfragen muss und das alles angeben muss, an die Krankenkasse abführen muss und so. Da war tatsächlich kurz mal der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, das schaffen wir einfach nicht mehr. Glücklicherweise hat sich dann der Dirk Stolberg mit seiner Firma Synchron.de bei uns gemeldet und sich auch ein großer Freund unserer Produktion hat sich freundlicherweise angeboten, dass die das alles, die Abwicklung machen. Und das war dann für uns tatsächlich auch der Schlüssel zum Glück, dass wir auch mit dieser neuen gesetzlichen Grundlage gut arbeiten und leben können, indem jetzt quasi ein Gagenservice diesen Bereich macht. Klar, wir müssen es aber nach wie vor natürlich alles einsammeln und die Verträge und die Gagenscheine mit den Schauspielern ausfüllen, abzeichnen und so weiter. Aber das ist eine ganz große Hilfe, dass jetzt diese
Okay, das habt ihr schon mal nicht mehr am Bein.
Nein. Und Daniela unterstützt jetzt den Stefan eben und mich auch ganz stark, was eben die Kommunikation betrifft. Natürlich immer in enger Rücksprache mit uns auch. Aber es ist mittlerweile auch so viel geworden, man kann nicht mehr, die Chefs in Anführungszeichen, wir empfinden uns jetzt nicht als solche, aber die Chefs können jetzt mittlerweile tatsächlich nicht mehr jede E-Mail persönlich beantworten, wie wir es viele Jahre gemacht haben. Und aber da haben wir wirklich eine Top-Kraft jetzt ins Boot geholt.
Ich glaube, das können auch viele da draußen verstehen, dass das nicht persönlich gemeint ist. Kommen wir mal von den fiesen Buchhaltungsthemen oder buchhalterischen Themen zu einem neuen Schlüssel des Glücks. Denn, du hast es schon eingangs gesagt, ihr habt eine kleine Tochter. Hört die denn eure Kinderproduktionen?
Erfreulicherweise ja.
Sehr gut. Das sagst du jetzt nur so.
Nein. Also wirklich ungelogen, die letzte Familienhörspielproduktion, das war Däumelinchen, die hört sie jetzt, glaube ich, schon 2 Monate jeden Abend zum Einschlafen. Und sie hat nicht gebeten, dass das getauscht wird bis jetzt.
Das ist ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Wenn die Kinder die CDs rauf und runter hören, dann sind die gut. Hört sie denn auch Hörbücher anderer Verlage? Oder darf sie die hören?
Sie darf sie hören. Also wir haben sie tatsächlich jetzt vorbereitet für das Hören unserer Produktion, die ja ein bisschen länger ist, als früher klassische Kinderhörspiele von der Laufzeit waren. Das waren ja eher so Halbstünder in unserer Kindheit. Wir haben mit den kleinen Formaten angefangen und ihr tatsächlich da eben die Klassiker, zum Beispiel diese Schallplatte, die Dagmar von Komin damals signiert hat. Also mit diesen Hörspielen ist sie ganz, ganz lange eingeschlafen. Und wir hören im Auto sehr viel mit ihr. Also auch Räuber Hotzenplotz und die kleine Hexe ist eine ganz große Heldin von Marlene. Und ja, also sie bekommt natürlich jetzt, sie ist 4 jetzt geworden, sie bekommt natürlich jetzt auch hier bei uns im Haus die Entstehung von diesen Produktionen mit. Und bei dem Däumelinchen, was letztes Jahr produziert wurde, war es ja so, dass sie dann die Däumelinchen-Sprecherin kennenlernen konnte. Das ist eine absolute Ikone unserer Kindheit und eine der aller geliebtesten Stimmen, die ich überhaupt auf der Welt habe. Reinhild Schneider.
Kenne ich auch noch. Von Europa, klar.
Hexe Schrumpelmai, ne? Na ja. Und natürlich jede.
Die Gruselserie von Europa.
Ja, die Kesse Jenny in Honey und Nanny und, ne? Und das ist natürlich wunderbar. Und Reinhild Schneider ist ein wunderbarer Mensch und eine ganz große Künstlerin. Und die war also letztes Jahr hier bei uns in Hilden und hat das Däumelinchen gesprochen. Und Ja, und das war für mich ein ganz herzerwärmender Moment zu sehen, wie Marlene so unglaublich positiv auf Reinhold Schneider reagiert hat. Sie wollte unbedingt auch anschließend Reinhold Schneider mit zum Bahnhof bringen. Reinhold hatte Seifenblasen für Marlene mitgebracht und das war total toll. So war so richtig so ein Mädchending, so rosa, so ein rosa Set war das, ganz ganz klein und filigran. Und das Lustige dabei war, also Marlene wächst sehr mit Märchen auf und wir haben immer gesagt Reinhold Schneider und so und so. Und als am nächsten Tag die Oma kam, zeigte Marlene dieses Seifenblasending und sagte zur Oma, das habe ich von Reinhold Schneiderlein. Und wir sind zusammengebrochen vor Lachen, weil sie da eben natürlich an das tapfere Schneiderlein dachte. Ja, eins der vielen Märchen, die sie vorgelesen bekommt und die sie auch in Hörspielversionen hört. Und da war das eben Reinhold Schneiderlein.
Welches Kinderhörspiel aus eurem Programm bedeutet dir persönlich am meisten?
Da muss ich jetzt wirklich sagen, die Anne. Die 20 Teile von Anne auf Green Gables. Das ist ein solches, also wir gehen ja immer mit ganz viel Herzblut dran, das ist ja klar, das ist ja auch so. Wir können uns ja auch aussuchen, was wir produzieren möchten. Das ist ja ein ganz großes Privileg, was wir da haben, weil wir eben das Label sind und die Produktion bezahlen und das alles in der Hand haben. Aber von allen Herzensproduktionen war wirklich die Anne auf Green Gables, diese 20 Folgen, das also das, was mich am allerglücklichsten gemacht hat. Bei der Arbeit, und da wurde auch viel geweint, weil das, also ohne zu spoilern, aber das weiß ja auch jeder, dieser Tod von Matthew Cuthbert in Folge 4, och, das war ein solch schrecklicher Moment im Studio bei den Aufnahmen, das war wir mussten unterbrechen, weil wirklich alle geweint haben. Nicht nur die Marie Bierstedt als Anne, sondern wirklich Stefan und ich für die Regiegeschichte und der Ton, also es konnte niemand mehr weiterarbeiten. Es kommt auch jetzt gerade wieder zurück, wenn ich nur daran denke. Und es war ganz schlimm in der Abmischung auch. Also der Carsten und ich, wir haben ganz schnell über diesen Punkt drüber gemischt, weil das für uns so furchtbar war. Und im Mastering-Studio wurde dann wieder geweint. Also das ganz schlimm.
Ich finde, was man jetzt gerade merkt, man kriegt mit, wie viel Herzblut ihr da reinsteckt. Und ich glaube, dass man das auch euren Produktionen anmerkt. Da wir in Anne schon reingehört haben, schlage ich doch mal vor, hören wir mal in Däumelinchen rein.
Oh, das ist super.
In einer Ecke lag wirklich eine tote Schwalbe. Die schönen Flügel fest an die Seite gedrückt, die Füße und den Kopf unter die Federn gezogen.
Der arme Vogel ist sicher vor Kälte gestorben.
Ja. Sieht ganz so aus.
Wie traurig. Den ganzen Sommer über haben die Vögel so schön vor mir gesungen und gezwitschert.
Nun pfeift er nicht mehr.
Nein, wahrlich nicht.
Es muss doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel geboren zu werden.
Ja.
Wie froh bin ich, dass keines von meinen Kindern einer sein wird. Ein solcher Vogel hat ja außer seinem Quiet nichts und muss dann im Winter verhungern und erfrieren, wie man sieht.
Ja, das mögt ihr als vernünftiger Mann wohl sagen. Was hat der Vogel für all sein Quiet, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren, doch das soll wohl vornehm sein.
Lächerlich ist das. Einfach lächerlich und weiter nichts.
Wie recht Sie haben. Ich sehe, wir verstehen uns, Herr Maulwurf.
Das haben wir doch schon immer, Frau Nachbarin.
Stimmt, ja.
Vielleicht war genau er es, der im Sommer so schön vor mir gesungen hat.
Was macht sie denn jetzt?
Was macht sie nur? Sie küsst den alten, toten Vogel. Igitt, willst du dich vergiften, Kind?
Wie viel Freude hat er mir gemacht, der liebe, schöne Vogel.
Ha, Freude. Mir ist dieses Gezwitscher unerträglich.
Und mir nicht minder.
War es schon immer. Kommen Sie, meine Damen, ich geleite Sie nach Hause.
Ja, recht gern. Däumelinchen.
Ja, ich komme schon.
Jetzt wollte ich dich noch mal was zum Markt fragen. Und zwar, das ganze Medienkonsumverhalten ändert sich ja. Zumindest hat man so den Eindruck. Also viele Leute sind jetzt irgendwie so auf Gaming oder Netflix und Amazon Prime und so weiter und so fort. Auch so das Verhalten der Hörer ändert sich. Weniger CDs werden verkauft, mehr Leute orientieren sich zum Streaming. Wie geht ihr mit dieser ganzen Thematik um? Also physische CD-Verkäufe brechen ein, neue Märkte sind eben Download und Streaming.
Also das war erstmal, wie diese Sache offenbar wurde, schon ein Schock. Und da haben wir auch tatsächlich gedacht, das ist jetzt das Ende oder der Anfang vom Ende.
Ein Schock inwiefern?
Dass wir natürlich gesehen haben, dass die CD-Verkäufe Monat für Monat rückläufig waren, dass auch nicht mehr so viel Download stattgefunden hat. Wir haben uns gegen den Stream sehr lange gesträubt, brauchten da sehr viel Überredung von unserem Digitalvertrieb, uns da zu öffnen. Man hat uns da sehr glaubhaft versichert, dass das die Zukunft ist. Und das hat sich ja jetzt auch ganz klar mittlerweile herausgestellt. Und dass das noch einen anderen positiven Nebeneffekt haben wird, dass nämlich dieser illegale Download dadurch nicht mehr so attraktiv wird für diejenigen, die das eben immer genutzt haben, sehr zu unserem Leidwesen. Und da haben wir einfach gehofft, dass das tatsächlich so ist. Und mit sehr viel Bauchschmerzen haben wir uns dem Stream dann geöffnet. Machen das auch anders als...
Vielleicht muss man ganz kurz mal erklären, warum Stream so ein Schreckgespenst vieler produzierender Label ist. Es ist einfach so, dass die Gewinnmarge schon geringer ist als im Download und bei der physischen CD.
Ja, es ist absolut bitter, was dort natürlich an uns zurückfließt. Aber es ist natürlich auch etwas anderes. Es ist ja quasi ein Ausleihen, was der Konsument dort tut. Es gehört ihm ja nicht wirklich, sondern er zahlt einen monatlichen Beitrag und hat dann eben Zugriff auf diese Inhalte und kann sie eben leihweise konsumieren. Und insofern ist es natürlich auch logisch, dass da andere Preise aufgerufen werden müssen. Für uns war das nur einfach ein absoluter Schock, weil wir gedacht haben, wie sollen wir mit dem, was da pro Track bezahlt wird, wie sollen wir da jemals irgendwie eine neue Produktion mitstemmen? Letztlich hat sich aber herausgestellt, nachdem wir dann unser komplettes Programm im letzten Jahr nochmal neu getrackt haben, wir hatten klassischerweise immer 13 Tracks auf den CDs und entsprechend gering war das, wenn ein komplettes Hörspiel gehört wurde, was beim Stream dann bei uns ankam. Wir haben uns dann schon immer gewundert, warum die Konkurrenz alle so viele Tracks hat und so weiter, bis wir dann mal drauf gekommen sind, dass das einen monetären Hintergrund hat. Und wir haben unser komplettes Programm von Michael Schwabe und seinem Team nochmal neu tracken lassen, so wie das jetzt für die neue Zeit eben ist. So alle anderthalb Minuten gibt es einen Trackpunkt. Und daraufhin hat sich die Abrechnung, was den digitalen Vertrieb betrifft, so unglaublich positiv verändert, dass es tatsächlich das alles, was an anderer Stelle wegbricht, mehr als aufwiegt.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, es ist ein anderes Publikum. Das heißt, man muss sich einfach auch überlegen, möchte man dieses Publikum erreichen oder nicht. Und wir machen auch die Erfahrung, dass es eben die illegalen Anbieter dadurch so ein bisschen verprellt werden und man diesen Markt auf jeden Fall auch mitnehmen sollte.
Es ist auf jeden Fall ja so, dass es dann letztlich, das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, die Masse ja macht.
Genau.
Und wenn man ein populäres Programm hat mit Titeln, nach denen die Leute suchen, um abends damit einzuschlafen mit ihrem Streamingdienst, dann hat man einfach Glück. Und das ist bei uns tatsächlich so, dass das so viele tausend Leute sind, die irgendwie gefühlt jeden Abend ein Hörspiel von Titania Medien zum Einschlafen hören, dass sich das am Ende dann eben doch zusammenleppert zu einem Betrag, der sehr erfreulich ist und einen eben auch weiter produzieren lässt. Und insofern sind wir da, was das betrifft, mittlerweile sehr entspannt und auch da sind wir natürlich dankbar, dass es diese, ich bin auch der Meinung, es ist eine andere Zielgruppe, aber da kann man ja auch dankbar sein, dass die jetzt eben nicht in die Illegalität abwandern, sondern dass sie es eben dort hören. Und für den Benutzer kann ich ja auch verstehen, dass das sehr komfortabel ist. Man kann das egal wo man ist, hören, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und was ich jetzt die Woche auch wieder gehört habe, man kann es einfach anstellen und wenn man dann darüber einschläft, stellt es sich aus und die Sache ist erledigt.
Wo siehst du denn Titania Medien in 10 Jahren?
Also ich hoffe und ich denke auch, dass wir weiter lustig weiter produzieren. Ich würde mir wünschen, dass wir noch CDs produzieren in 10 Jahren, weil das ist für mich tatsächlich nach wie vor noch ganz wichtig, dass ich das irgendwann, was man mit sehr viel Mühe produziert hat, auch in die Hand nehmen kann.
Das finde ich lustig, dass du das auch sagst, weil ich habe das auch, wenn die CDs aus dem Presswerk kommen, das bedeutet mir so viel, das ist wie Weihnachten. Dieses fertige Ergebnis der monatelangen Arbeit in den Händen zu halten.
Also ich mag das auch so gerne, eben die Illustration da drauf zu sehen, es aufzuklappen, die CD rauszunehmen und es dann hinterher auch auf ein ewig breites Regal mittlerweile zu stellen im Büro. Und also das fände ich sehr schade. Also wir werden es so lange machen, wie es irgendwie geht. Es gibt da erfreulicherweise bei uns Sammler, die auch auf der CD natürlich bestehen und da weiter sammeln möchten. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass die LP auch jetzt wiederkommt. Also ja, irgendwann müssen wir auch das mal ausprobieren.
Das ist großartig. Die neue, die Gruselserie gibt es ja wieder, ne? Bei Europa.
Ja, es ist.
Das geht mir auch so. Ich finde auch, es hat eine ganz andere Sinnlichkeit, das physische Produkt in der Hand zu halten. Deswegen finde ich auch immer ganz schön, wenn man ein nettes Booklet dabei hat. Und ja, plant ihr denn noch eine weitere Hörspielserie? Also soll es noch mal ein komplett neues Programmsegment geben bei euch?
Im Prinzip hat die Anne of Green Gables da so ein bisschen ein Loch gerissen bei uns, weil uns das so viel Spaß gemacht hat und auch den erfreulichen Nebeneffekt hatte, dass wir mit so vielen Schauspielerinnen dafür zusammenarbeiten konnten. Im klassischen Grusel- und Krimi-Bereich ist es ja sehr Männerrollen dominiert. Wir arbeiten natürlich auch gerne mit den tollen Schauspielern zusammen, die wir in unserem Ensemble haben, oder auch gerne mit neuen. Aber es ist für uns immer auch ganz, ganz toll, schöne Rollen für Frauen parat zu haben. Und da ist tatsächlich, nachdem die Anne-Serie aus war, so ein bisschen ein Loch entstanden. Und wir halten Ausschau und da kommt mit Sicherheit noch was Neues. Aber das kann ich ja
noch nicht verraten.
Nein, das können wir auch noch nicht verraten. Wir sind ja dieses Jahr so ein bisschen gebeutelt gewesen mit vielen Kindergartenkrankheiten. Jetzt habe ich mir noch den Fuß gebrochen. Das Mischpult hat einen Abgang gemacht. Also eigentlich alle Katastrophen, die so eintreten konnten rund um so eine Produktion, sind auch eingetreten. Und insofern sind wir das ganze Jahr schon mit allem eigentlich viel zu spät. Und insofern konnten diese Arbeiten für dieses neue, ganz geheime Projekt noch nicht aufgenommen werden.
Okay, wollen wir mal nicht von dem geheimen Projekt sprechen. Aber an was sitzt du denn, was du schon verraten darfst?
Oh, wir nehmen fleißig jetzt schon auf für die Herbststaffel Grusel und Sherlock Holmes. Und das nimmt sehr schöne Formen an. Also im Moment werden eben diese Jubiläumsfolge 150, das ist ein Lovecraft-Grusel-Hörspiel. Herbert West, der Wiedererwecker, heißt es. Also es geht um die durch ein Elixier in den Leichnam gespritzt, wird eine Wiederauferstehung der Toten möglich gemacht.
Das klingt sehr vielversprechend. Hast du denn noch Träume und Wünsche für die Zukunft?
Ach, sind ja schon so viele Träume und Wünsche in Erfüllung gegangen. Also als Kindertitel machen wir dieses Jahr Die Schöne und das Biest. Auch da trifft zu, was du gesagt hast. Das gibt es ja schon in 20 Versionen. Aber auch das war so ein Ding, wo wir einfach gesagt haben, das würden wir jetzt gerne noch mal nah am französischen Original tatsächlich machen. Natürlich eine zeitgemäße Version und in einer schönen Besetzung. Ja, und da gehen auch die Arbeiten natürlich los. Die böse Fee ist schon aufgenommen.
Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, dass du dieses Interview mir gegeben hast.
Ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit. Es war mir eine Freude.
Ja, und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern da draußen hat es auch eine Freude gemacht.
Das hoffen wir doch.
Gut, und dann sage ich mal tschüss, lieber Marc.
Auf bald, Dirk.
Falls ihr neugierig geworden seid auf die atmosphärischen Hörspiele von Titania Medien, dann schaut doch mal auf deren Homepage nach. Wie immer findet ihr Informationen zu meinem Podcast Tonspur in den Shownotes. Ich hoffe, dass euch das Interview mit Marc gefallen hat. Danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Auch beim nächsten Mal erwartet euch ein wunderbarer Talkgast. Ich verrate aber noch nicht, wer es sein wird. Lasst euch überraschen. Bis in 14 Tagen. Macht es gut. Tschüss, euer Dirk.